Unsere Worte sind 7% der Kommunikation. Das hat man statistisch festgestellt bei Kommunikationsgruppen und Kommunikationstherapien. Ist auch interessant, dass wir erst lernen müssen, uns zu kommunizieren miteinander. 7% sind die Worte. Da kann man noch so schöne Worte machen. Wenn es nicht stimmt im Herzen, glaubt sowieso keiner. Daher, Wahrheit kommt aus dem Herzen und nicht aus den Worten. Die anderen 93% übrigens, Körpersprache, Gesichtsausdruck, der Ton der Stimme und vor allen Dingen das Gefühl, was dahinter steht. Was auch der Grund ist, warum Menschen erleuchtet wurden, wenn sie eine Lehrrede vom Buddha gehört haben. Die Worte haben wir auch. Die sind überliefert. Es sind nicht die Worte. Wahrheit aus dem Herzen. Und dazu möchte ich noch sagen, dass wir hier im Westen die Angewohnheit haben, überall von Kopf zu Kopf zu reden. Was ich weiß, was der andere weiß, was ich besser weiß, was ich mehr weiß und so weiter. Eine Art der Unterhaltung, die niemals wirklich erfüllend und erfreuend ist, sondern nichts anderes wie ein Zeitvertreib. Die Art Unterhaltung, die wirklich erfüllend ist, ist die Unterhaltung von Herz zu Herz. Was empfinde ich? Was fühle ich bei dieser Gelegenheit, was immer es sei? Wie gehe ich damit um? Das ist eine Unterhaltung, mit der jeder beglückt ist. Das ist die Unterhaltung, die Freunde miteinander haben, weil sie wahrheitsgetreu zueinander sind. Ein wahrer Freund, ein nobler Freund, kann nur einer sein, der total wahrheitsgetreu aus dem Herzen zu einem spricht und man selbst auch wahrheitsgetreu aus dem Herzen zu dem anderen spricht. Und diese Art der Kommunikation ist nötig im Dhamma. Wenn man nicht ran kann an was man fühlt und nicht weiß, ob man ersetzt und nicht weiß, was überhaupt in einem vorgeht, kann man nicht aus dem Herzen sprechen, kann man nicht ans Dhamma ran. Also Dhamma kann nicht im Geist verankert sein. Das ist die Information, die wir brauchen. Die ist auch sehr hilfreich. Brauchen wir auch. Aber das Verankern findet im Herzen statt. So dass das diese Tugendregel, die vierte, diejenige ist, die am meisten gebrochen wird. Bei beinahe jedem. Wenn man die Tugendregeln auf sich genommen hat und man weiß, man hat eine gebrochen, braucht man nichts anderes tun, als sich auf sein Meditationskissen setzen, diese Tugendregeln noch einmal vor sich her zu sagen und den Entschluss zu fassen, sie in Zukunft einzuhalten. Und wenn man sie wieder gebrochen hat, wieder dasselbe machen. Weiter ist nichts nötig. Erkennen, nicht tadeln, ändern. Und die fünfte sagt, ich will mich daran üben, Alkohol und Drogen zu vermeiden, weil die machen den Geist noch mehr konfus, als er schon ist. Das Gegenteil davon ist die Achtsamkeit. Und da wird dann öfter mal gefragt, sogar ein bisschen Alkohol? Der Buddha hat nicht von ein bisschen gesprochen, der hat davon gesprochen, Alkohol und Drogen zu vermeiden, die den Geist verwirren können. Damit muss jeder selbst fertig werden, was er davon hält. Und die Achtsamkeit, die wir ja eingehend besprochen haben und die wir üben müssen in der Meditation, denn sonst gibt es keine Meditation, ist das Gegenmittel gegen den wirren Geist. Das wirklich Wissen, was da drin vorgeht. Das ist eine ganz klarer Übungsweg, der Hass und Gier in uns vermindern soll. Dafür ist es gedacht. Und nicht nur das, es hilft einem auch, bei der Wissensklarheit mal zu unterscheiden. Man sich überlegt, hätte der Buddha das gemacht, ist es innerhalb der 5 Tugendregeln? Oder steht das außerhalb von den 5 Tugendregeln? Wenn es außerhalb von den 5 Tugendregeln steht, auf keinen Fall anrühren. Kann nicht richtig sein. Muss man gar nicht nachdenken. Da muss man aber die Tugendregeln so weitreichend machen, dass sie alles mit einschließen, was in unserem Lebensbereich vorkommt. Und nicht nur die gröbsten Dinge, wie zum Beispiel beim Stehlen ein Bankraub. Na, haben wir ja wohl nicht vor, ne? Oder auf dem Bahnhof jemand anders einen Koffer wegzunehmen. Ich meine, auf die Idee kommen wir ja gar nicht. Es sind viel subtilere Dinge, die wir da in Betracht ziehen müssen. Diese subtilen Dinge, die wir in Betracht ziehen müssen, kann man vielleicht auch auf einen Nenner bringen. Und zwar, tue ich irgendjemand weh damit? Oder kann ich jemandem damit helfen? Und das wäre vielleicht der gemeinsame Nenner, auf dem wir diese 5 Tugendregeln betrachten können. Sie sind der Übungsweg, um Hass und Gier zu verringern und um uns eine ganz klare und deutliche Andeutung, Anweisung zu geben, wo es nicht lang geht. Und gerade das ist bei dieser Untersuchung der 4 Wissensklarheiten eine große Hilfe. Wir wollen aufstehen und die Beine strecken. Und Tugendregeln nehmen ist vollkommen freiwillig. Nur wer es gern machen möchte. Ich werde erklären, wie wir das tun. Die traditionelle Handhaltung ist das, was Anjali genannt wird. Man hält die Hände so zusammen vor dem spirituellen Herzen, während wir es die Zuflucht und die Tugendregeln nehmen. Es bedeutet, es kommt mir von Herzen. Es ist auch eine Art der Begrüßung in den vielen asiatischen Ländern. Wir schütteln die Hand, was daher kommt, dass wir zeigen wollen, dass wir keine Waffe in der rechten Hand haben, was ja auch okay ist. Aber in Asien ist es kommt mir von Herzen. Also wenn wir diese Tugendregeln und Zuflucht nehmen, dann halten wir die Hände in der Art. Ich werde sie erst auf Pali rezitieren, so wie es traditionell üblich ist. Und dann auf Deutsch übersetzen. Und dann werde ich sie, wenn ihr wollt, auf Deutsch wiederholen. Es ist wirklich wichtig, dass man das in seiner Muttersprache sagt, damit man weiß, was man da eigentlich sagt. Es ist für uns gerade, wo wir doch verstandes- und vernunftmäßig interessiert sind, von äußerster Wichtigkeit. Die Kerzen auf dem Altar sind ein Symbol für die Erleuchtung. Sie sind nicht gedacht nur als Verzierung, sie sind ein Symbol für die Erleuchtung. Und die Blumen auf dem Altar sind auch nicht nur eine Verzierung, sie sind ein Symbol für die Vergänglichkeit. Haben sich zwar recht gut gehalten, aber sind doch nicht mehr ganz frisch. Wir haben uns ja auch ganz gut gehalten, aber ganz frisch sind wir auch nicht mehr. Und die Buddha-Statue, die wir auf dem Altar haben, ist nichts anderes wie eine Möglichkeit, sich zu erinnern. Zu erinnern, was wir eigentlich machen wollten. Denn der Buddha sitzt hier in der Meditationshaltung. Und daher ist es auch für viele eine Hilfe, wenn sie sich so einen Buddha in ihre Meditationsecke stellen, um sich zu erinnern, was sie eigentlich machen wollten. Die Zuflucht liegt in dem Erleuchtungsprinzip, was jeder in sich trägt, und nicht in dem historischen Buddha und auch nicht in irgendeiner Statue.